Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Ich darf euch zu einer neuen Folge von Mordsache begrüßen. Mein Gedankenprozess zur Änderung dieses Formats hatte ich ja vorgetragen. Ich fühle mich ein Stück weit erleichtert und werde tatsächlich das Format jetzt ändern und überwiegend Sachverhalte aus meiner Erfahrung bewerten, begründen und versuchen zu erklären. Hierbei möchte ich dann auch Diskussionen anstoßen und ich habe mich sehr gefreut, auch das jetzt schon wieder auf die letzte Folge, die ich gestern ja veröffentlicht habe, schon Reaktionen gefallen sind. Für diese Folge lasse ich die Rückmeldungen weg. Um ehrlich zu sein, so viele sind es dann auch noch nicht. Also mein Format ist nicht so bekannt. Ich bin kein Profi-Podcaster, aber schon Profi-Polizist. Ich hoffe, ihr genießt das Format weiterhin und ich kann dieses Alleinstellungsmerkmal, was ich möglicherweise noch habe, hier auch einbringen. Der Name Mordsache wird zunächst noch bleiben. Es geht aber nicht mehr nur um Morde, sondern dann eher um Kriminalität im engeren und weiteren Sinne, aber auch um Morde. Ich werde dann auch so aktuellere Themen bearbeiten, vielleicht versuchen zu erklären und zur Diskussion freizugeben. Bin mir schon bewusst, dass über jedes Thema ambivalent diskutiert werden kann, gibt es doch gerade bei ganz vielen Sachverhalten nicht nur eine Meinung. Heute, wie gesagt, ein aktueller Fall, beziehungsweise mit einem aktuellen Gerichtsurteil, das just heute, beziehungsweise gestern, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, vom Landgericht Hagen in Nordrhein-Westfalen gefällt wurde. Hier war es so im vorliegenden Sachverhalt, dass in Gevelsberg eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde, ich glaube von zwei Kollegen, zumindest von einem Kollegen weiß ich. Diese soll nahe Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben, und zwar im Mai 2020. Bei der Verkehrskontrolle kam es zu einem Schusswechsel, bei dem ein Kollege verletzt wurde. Ich sag's mal vorweg, um nicht sensationserheischend zu wirken, beziehungsweise wirken zu wollen. Ein Kollege ist angeschossen worden, aber die Schussweste sorgte dafür, dass der Kollege nicht starb, sondern nur ein schweres Hämatom davon trug. Eine 33-jährige und eine 38-jährige Polizistin sollen dann, wie gesagt, im Mai 2020 zufällig am Tatort vorbeigekommen sein. Als es zu der Schussabgabe kam, sind diese beiden Kolleginnen in ihrem Streifenwagen, ich glaube, es war ein VW, langläufig genannt Bulli, vom Tatort, vom Schussabgabeort geflüchtet sein. Ich sag's mal ganz kurz, weil sie Angst hatten, ja, erschossen zu werden. Die Kolleginnen wurden vom Amtsgericht Schwelm zunächst zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, und zwar wegen gemeinschaftlich versuchter gefährlicher Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. Ich hatte ja schon erklärt, und das habt ihr auch mitbekommen, dass wir Polizistinnen und Polizisten aus dem Dienst zu entfernen sind, wenn wir zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden. Ich kann mir vorstellen, dass das Amtsgericht Schwelm damals, beziehungsweise die Richterin der Richter des Amtsgerichts Schwelm damals diese Freiheitsstrafe extra ausgesprochen haben, beziehungsweise hat, damit die Kolleginnen aus dem Dienst entfernt werden. Ich zitiere mal aus einem Zeitungsartikel: Die zwischen 33 und 38 Jahre alten Polizistinnen sollen im Mai 2020 nahe Gevelsberg zufällig am Tatort vorbeigekommen sein. Zwei Kollegen hatten bei einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer überprüft und wurden unvermutet von diesem beschossen. Die Beamten erwiderten das Feuer. Doch anstatt den Männern zur Hilfe zu eilen und Verstärkung anzufordern, sollen die Polizistinnen ihr Einsatzfahrzeug in der Nähe geparkt und sich vom Tatort entfernt haben, obwohl sie den Schusswechsel bemerkt hatten. Zudem war ein Kollege bereits zu Boden gegangen, sodass davon auszugehen war, dass er schwere Verletzungen davongetragen hatte. Das soweit ein kurzes Zitat aus dem Spiegel. Weiter wurde dann noch festgestellt, dass der Autofahrer bereits verurteilt worden war und eben auch die Kolleginnen, die dann in Revision gingen. Das Verfahren wurde dann vom Landgericht Hagen erneut aufgerollt. Hierbei wurden dann, wie beim Amtsgericht, auch schon die Audioaufnahmen und Videoaufnahmen der Dashcam des Streifenwagens ausgewertet, also des Streifenwagens der Kollegen, und unter anderem auch die Funksprüche der Nacht ausgewertet wurden. Auch um das mal abzukürzen, beide Kollegen sagten, dass die Kolleginnen nicht hätten verhindern können, dass es zu dieser Schussabgabe und dem Schusswechsel bzw. der Verletzung des Kollegen gekommen war. Die Kolleginnen, die flüchteten, hatten dann noch darauf hingewiesen, dass sie ja doch einen Fehler gemacht hätten, aber dass dieser doch bitte nicht dazu führen solle, dass die gesamten Karrieren ein Ende finden würden. Um es abzukürzen, das Landgericht veränderte die Strafe auf 4 Monate zur Bewährung, was bedeutet, dass die Kolleginnen im Dienst bleiben dürfen, zumindest vorerst, bis das Disziplinarverfahren, was sich an solche Taten und Prozesse anschließt, auch zu einem Ergebnis kommt. Möglicherweise sagt der Dienstherr ja, dass die Kolleginnen nicht tragbar seien. Da kann man sich alles vorstellen, dass sie nicht mehr in den Außendienst kommen, dass sie einen Bürojob bekommen, dass sie auf andere Dienststellen versetzt werden und vieles mehr. Da ist halt alles möglich. Der Dienstherr, in dem Fall das Land Nordrhein-Westfalen, kann da wirklich ganz viele Maßnahmen und Entscheidungen treffen, die dann im Umkehrschluss auch wieder klagefähig sind. Das heißt, die Kolleginnen könnten dann auch wieder den Klageweg bestreiten, um da auch eine Entscheidung zu finden. Ich gebe mal so die Presseartikel bzw. das, was ich gehört habe, in eigenen Worten wieder und hoffe, da auch alles richtig verstanden zu haben. Eine Kollegin sagte zum Beispiel, sie hätte Angst gehabt zu sterben. Insbesondere habe sie gedacht, dass sie nicht in den Hinterkopf geschossen werden möchte. Im ersten Prozess sagte, es sei ihnen als Polizistinnen rechtlich geboten gewesen, anders zu handeln, also nicht die Flucht zu ergreifen, sondern etwa aus der Deckung einen Warnschuss abzugeben. Ich kann natürlich nur vermuten, was die Richterin meinte, aber wenn ein Täter, mehrere Täter, eine Täterin, mehrere Täterinnen mitbekommen, dass noch aus anderen Richtungen geschossen wird, dass sie dann vielleicht von der Tat abgelassen hätten, aber da stoche ich auch im Nebel, das kann ich mir nur denken, aber sowas würde auch möglicherweise einen Sinn ergeben. Mit ihrer Flucht hätten sie ihre Kollegen in einer lebensbedrohlichen Situation ihrem Schicksal überlassen. Und dann sagte der Staatsanwalt, ich zitiere, frei nach dem Motto, besser die als ich. Das hatte der Staatsanwalt damals in seinem Plädoyer tatsächlich gesagt. Die Kollegin sagte dann noch weiter, ich habe mich auch in gefährlichen Einsätzen nie versteckt, sagte die Dienstältere, also die 38-Jährige. Doch diese Situation sei anders gewesen. In der Dunkelheit hätten sie wenig gesehen und nur Schüsse gehört. Ich wusste nicht, wer, warum und wie viele, in mir schaltete alles auf Überleben. Ja, und der Spiegelartikel sprach dann noch davon, dass der angeschossene Kollege gesagt hätte, er mache den Kolleginnen absolut gar keinen Vorwurf. Er sei überzeugt, dass die Situation unabhängig vom Tun oder Nichttun seiner Kolleginnen so verlaufen wäre. Und ich ergänze, wie sie verlaufen ist. Ja, soweit zur Schilderung des Sachverhalts und vielleicht ein paar Hintergründen. Ich möchte das Ganze versuchen, systematisch zu beleuchten und euch bitten, mit euch und mit mir in eine Diskussion einzusteigen. Ich erspare mir hierbei eine Subsumption des Tatbestands. Das müsst ihr einfach so hinnehmen oder nachlesen. Gefährliche Körperverletzung im Amt. Das Ganze nach dem Paragraphen 340 StGB. Den auch Staatsanwalt und Gericht zunächst für mich in Anspruch genommen haben, beziehungsweise mir vorgeworfen haben. Und natürlich ist diese Folge auch durch meine Meinung geprägt. Ich hoffe aber trotzdem, das Ganze so fair wie mir möglich zu beleuchten. Also der Vorwurf war ja zunächst gegen mich ein angebliches Würgen, verglichen mit dem Sachverhalt, dass ein Kollege angeschossen wurde, weil möglicherweise die Kolleginnen nicht eingegriffen haben. Anfänglich ist das Ganze der Verdacht, der sich dann erhärtet und vor Gericht dann die Würdigung findet. Nochmal vorweg, ich hatte ja erklärt, dass Polizisten, Polizistinnen auch möglicherweise einer Doppelbestrafung unterliegen, das heißt einmal strafrechtlich gewürdigt werden, zivilrechtlich vielleicht mit Schadenersatzansprüchen und dann auch noch Disziplinarmaßnahmen folgen, die auch in hohen Geldstrafen zum Beispiel beziehungsweise Degradierung und anderen Strafen münden können. Ich werde zunächst auf die Hintergründe eingehen, warum die Kolleginnen möglicherweise geflüchtet sind, Letztendlich können das aber nur die Kolleginnen beantworten und das Ganze vielleicht mit Analysen von Fachleuten, Psychologen, Psychiatern verstärken. Also ich stochere da so ein bisschen im Nebel und werde einfach mal, weil ich es mir so vorstelle, auf die Angst eingehen. Also was Angst bedeutet, was sie bewirkt und wie sie sich dann in konkreten Sachverhalten ausformuliert. Auch da habe ich eigenes Erleben zu und das werde ich dann auch vortragen.
Die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Zwei Kolleginnen flüchteten von einem Ort, wo ein Schusswechsel stattfand und haben da zumindest einen Kollegen, der angeschossen wurde, allerdings durch die Schussweste gerettet wurde und einen anderen Kollegen, der auch mit am Tatort war. Ich habe wieder Jenny Shanghain können, die einmal ihre Meinung zu der Sache sagt. Vielleicht können wir ein bisschen diskutieren. Auf jeden Fall haben wir auch zu Hause schon ambivalent diskutiert. Und interessant war auch, dass gesagt wurde, dass jetzt ja auch eine Diskussion stattfinden wird unter männlichen Kollegen, die so ein bisschen feministischen Touch hat. Jenny, wenn du magst, sag doch mal, wie du das Ganze wahrgenommen hast.
Hallo erstmal. Also einen feministischen Touch wird es wohl eher nicht haben, sondern eher einen frauenfeindlichen Touch. Wenn das unter Kollegen, unter männlichen Kollegen diskutiert wird, dann hat es doch keinen feministischen Touch. Dann sagt man wahrscheinlich, Mann mit NN wird sagen, ah ja, siehst du mal, die Frauen haben es nicht drauf, die können es nicht, die sind falsch in diesem Beruf, etc. pp. Die ganzen Stammtisch Mackersprüche kann ich mir schon lebhaft vorstellen.
So die Diskussion hier bei uns am Küchentisch.
Ja, allerdings auf die Idee hat uns erst Undine gebracht.
Kurze Anmerkung von mir. Undine, 15, junge Frau, Pubertier, relativ feministisch unterwegs und bringt mir da noch in diesem Sinne einiges bei.
So ist das. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass meine Tochter doch sehr reflektiert diskutiert, manchmal etwas einseitig, aber das ist in dem Alter in Ordnung. Es darf Mensch noch, man muss ja noch dazulernen.
Ja, finde ich auch. Also sie darf auch ein bisschen lauter werden oder emotionaler. Es ist völlig okay.
Sie wird ja nicht lauter. Da kommt sie ganz nach der Mutter, immer ganz ruhig und gelassen.
Ja, das sagt die eine Seite. Die andere Seite sagt genau das Gleiche. Ich werde hier gerade bedroht.
Nichtsdestotrotz hat sie nicht Unrecht und sie hat uns auf diesen Gedanken gebracht. Natürlich ist das vorstellbar, dass männliche Polizisten und auch andere Männer, die von diesem Vorfall gehört haben, gelesen haben in den Medien, die Berichte gesehen haben, dass die tatsächlich auf dieser Schiene auch fahren.
Ja, kannst du dir vorstellen, dass auch Frauen und Polizistinnen auf dieser Schiene, auf dieser Ebene sich austauschen?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kann mir durchaus das aber auch negativ vorstellen, dass Frauen sagen, siehst du, das ist nichts für Frauen, da müssen die Männer ran. Also dass dann im Prinzip Frauen, das habe ich schon öfter erlebt, selbst im Bekanntenkreis, dass die tatsächlich andere Frauen diesbezüglich, anderen Frauen diesbezüglich die Kompetenz absprechen, weil es einfach Frauen sind.
Ja, also ein Männerberuf, da haben Frauen nichts zu suchen, so sagen einige. Das ist nicht unsere Meinung, denke ich mal. Aber letztendlich wollten wir darüber schnacken, so wie du das so wahrnimmst, so in öffentlichen Medien, das, was bei dir angekommen ist, was wir so beredet haben am Küchentisch oder im Wohnzimmer. Das ist ja das, was mich dann auch interessiert und wozu ich vielleicht was sagen kann.
Naja, wie kommt das bei mir an? Was habe ich wahrgenommen? Ich habe wahrgenommen, dass zwei Polizistinnen, die zufälligerweise vorbeigekommen sind, die Schüsse gehört haben oder mitbekommen haben, inwiefern sie da nun ganz dicht dran waren. Sie saßen ja wohl noch im Auto. Die sind geflüchtet. Ich denke, das ist eine ganz schwache Leistung. Und mein Fazit aus dem ganzen Hin und Her und Diskutieren, was wir hier gemacht, was hier stattgefunden hat, Mein Fazit ist einfach, es liegt an der mangelhaften Ausbildung. Fehlende Kompetenz, und das ist in meinen Augen durch schlechte Ausbildung begründet.
Also fehlende Kompetenz im Sinne von Schussfestigkeit oder Einsatzfähigkeit?
Einsatzfähigkeit, Krisenmanagement, Umgehen mit Krisen, Umgehen mit solchen Stresssituationen, die ja in der Regel eher Ausnahmesituationen sind. Das passiert ja nun nicht täglich.
Ja, zum Glück.
Ja, so würde ich das sagen.
Ja, ich habe da auch eine Sicht zu. Im Folgenden sage ich nochmal was über Angst, wie Angst entsteht, was Angst mit uns macht, mit Männern wie mit Frauen, aber auch, was Angst bei den unterschiedlichen Geschlechtern ausgelöst hat, damals und evolutionspsychologisch, und was es auch jetzt noch mit uns macht. Hast du denn das Gefühl, dass ein Mann vielleicht nicht abgehauen wäre, oder hast du das Gefühl, dass die Ausbildung insgesamt oder die Menschen heute im Vergleich zu meiner Generation oder zu deiner Generation nicht mehr so mutig sind?
Also das mit der Ausbildung, wie sie früher war und wie sie heute ist, das kann ich ja absolut nicht beurteilen. Zum einen, denke ich, ist das ein menschliches Ding. Darauf pochen ja auch die Polizistinnen in ihrer Berufung. Wir sind ja trotzdem noch Menschen. Zum anderen ist das aber ein Beruf, in dem musst du ja mit solchen Sachen notfalls umgehen können. Dafür wirst du doch geschult, solltest du geschult werden, ausgebildet werden. Anders wiederum, wenn ich höre, was du erzählst mit euren Berufspraktikanten, die ihr habt, die das dann im E-Learning Verteidigungsgeschichten lernen oder sowas, ohne tatsächlich an der Realität mal dran zu sein oder praktische Erfahrungen zu sammeln. Ja, wem willst du da einen Vorwurf machen? Nichtsdestotrotz denke ich, weil du fragtest, ob das so eine Entwicklung ist, ob die Menschen so sich so entwickelt haben, ob sie so geworden sind. Ich denke schon, jeder ist sich selbst der Nächste. Und in diesem Fall kann ich einfach nur sagen, ich finde das eine Kameradenschweinerei. Du kannst nicht deine Kollegen im Stich lassen, nur um deinen eigenen Arsch zu retten. Mal ganz im Ernst. Die werden ja auch, wenn sie auf Streife unterwegs waren, werden sie auch schusssichere Westen anhaben. Gehe ich mal davon aus. Und dann kannst du doch da irgendwie intervenieren. Und das geht mir einfach nicht in den Kopf.
Da darf ich, entschuldige, ganz kurz einwenden, dass eine Kollegin, die eine war 33, die andere 38, glaube ich, gesagt hatte, um Gottes Willen, schießt mir nicht in den Hinterkopf. Also diese Gedanken sind ihr gekommen, dass sie einen Schuss in den Hinterkopf bekommen könnte, und ballistische Helme tragen wir nur selten. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, aber dazu nochmal, die sind ja nicht mal ausgestiegen. Schießt mir nicht in den Hinterkopf. Jeder ist sich selbst der Nächste. Würden wir ganz genauso machen auf der Straße, würden wir in eine Schießerei zufällig geraten, würden wir vielleicht auch in Deckung gehen und irgendwie was. Ich würde aber Hilfe rufen, ich würde sonst wen alarmieren. Jeder hat sein Handy dabei. Und dazu nochmal, also was ich eben eigentlich schon sagen wollte, ne? Es wurde ja, auf was wurde plädiert? Unterlassene Hilfeleistung im Amt oder wie nennt sich das? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das genannt wurde.
Ja, das ist Körperverletzung beziehungsweise gefährliche oder schwere Körperverletzung. Das hätte man prüfen müssen im Versuch und dann im Amt. Ja.
Und unterlassene Hilfeleistung, irgendwie sowas.
Ja, durch unterlassen.
Mhm. So, unser Eins. Hier der kleine Michel, der Otto-Normalverbraucher, fährt an einem Unfall vorbei. Mitten in der Nacht und denkt sich, ich weiß nicht, ist das gefaked, ist es nicht, fährt einfach vorbei. Was passiert dem denn, wenn er nicht Hilfe leistet, keine erste Hilfe leistet, keine Hilfe ruft? Gut, ob ich jetzt aussteigen würde, weiß ich nicht. So wie ich mich kenne, würde ich das machen. Zumindest würde ich auf jeden Fall mir einen Überblick über die Lage versuchen zu verschaffen und würde dann sofort Hilfe rufen. Und ich würde nicht in mein Auto springen und einfach abhauen.
Also wir hatten das ja auch schon ein paar Mal. Wir sind ja angehalten, weil eine ältere Dame auf der Bundesstraße rumspazierte, sind wir ausgestiegen, haben da geholfen und die Einsatzleitstelle angerufen, beziehungsweise über 110 und die Rettungsleitstelle und sind da verblieben vor Ort. Dann hatten wir, glaube ich, mal ein Fahrzeug, was dann so im Weg rumstand. Das war letztendlich ein Wildunfall, also wir hatten wild angefahren. Also wir halten an und wir kümmern uns drum, aber das mag auch an meinem Beruf liegen, aber du würdest es auch machen oder hättest es auch gemacht, ne?
Also das hat jetzt nichts mit deinem Beruf zu tun. Da mit der alten Frau, die da wirr auf der Straße rumeierte, da hätte ich so oder so angehalten, ne?
Ja, genau.
Also auch wenn ich alleine gewesen wäre.
Genau, und dann kommt noch ein bisschen Fachkunde von mir dazu, ne, dass wir da was machen konnten und...
Ja, weiß ich noch, als du gesagt hast, guck mal im Kragen, da steht immer der Name, wenn die aus irgendeinem Heim ausgebüxt sind. So war das in der Tat auch. Aber ich dann natürlich völlig unbedarft hinten mal in ihren Kragen geguckt, da wurde sie fuchsteufelswild natürlich, ne. Das kann ich auch verstehen, das ist ein totaler Übergriff, aber in dem Moment habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern echt gedacht, Mensch, die Frau muss doch in Sicherheit irgendwie.
Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Eingriff in die Privatsphäre. Deswegen sagt man, auch hattest du auch gesagt, ne? Ich gucke mal in ihren Kragen. Und auch demente Menschen, sie war ja wahrscheinlich dement, sind dann auch ab und an dazu geneigt, aggressiv zu sein. Aber mal zurück auf die Kolleginnen, die dort weggefahren sind. Ich habe es richtig verstanden. Du sagst, das geht gar nicht. Ja. Vielleicht auch in Anbetracht der Situation bzw. der Lage, dass ja auch ich hätte beteiligt sein können. Das kommt ja auch noch ein bisschen dazu. Das bleibt uns ja nicht fern. Und die haben letztendlich, das hatte ich ja erzählt, anstatt aus dem Dienst entfernt zu werden, haben sie ja 4 Monate auf Bewährung dann bekommen vom Landgericht in der Revision bzw. im Widerspruchsverfahren. Wie findest du das denn? Also stell dir mal vor, Kollegen von mir oder ich müssten dann mit einem Kollegen, einer Kollegin rausfahren, von denen wir wissen, dass sie so reagiert haben in so einem Sachverhalt. Also ich denke mal, wir können allgemein sagen, wir verurteilen das nicht. Angst ist eine menschliche Reaktion. Aber ich möchte ja auch gesund nach Hause kommen und meine Kolleginnen und Kollegen sollen ja auch gesund nach Hause kommen.
Ja, wie meinst du das? Wie stelle ich mir das vor? Ich bin der Meinung, die beiden haben nichts mehr im Polizeidienst verloren. Die können im Innendienst, aber nicht mehr als Beamte, können sie gerne tätig sein, irgendwelche, keine Ahnung, Büroarbeiten machen, Dokumentation, Archiv, können sie nicht großen Schaden anrichten. Da gehören die meiner Meinung nach hin, auf jeden Fall nicht mehr im Beamtenstatus und schon gar nicht mehr in dem Polizeidienst, der draußen ist.
Also du meinst in den aktiven Außendienst der Polizei, es gibt ja ganz viele Beamtenlaufbahnen und Beamtendienste, aber du glaubst schon, dass sie durchaus geeignet sein könnten, im Beamtendienst weiter zu verfahren?
Nein.
Auch nicht mehr, also Beamte zu sein, du meinst diese Vorteile und auch Nachteile, die der Beamtenstatus mit sich bringt, zu genießen. Das sollen sie nicht.
Ja. Sie haben einen Fehler gemacht und dafür müssen sie auch bezahlen. Und da kann man nicht so kommen, wie die eine das ja äußert. Das kann ja jetzt nicht unsere Karriere beenden. Wenn ich da mal dran denke, an deine Situation, die du ja hier den Zuhörerinnen auch schon geschildert hast. Dich hätte schlimmstenfalls ein Jahr auf Bewährung erwartet. Du wärst völlig raus aus dem Dienst. Und das ist ja noch ein ganz anderer Schnack. Also die Verhältnismäßigkeit, womit wir wieder beim nächsten Thema wären, die sehe ich da, wenn ich diese beiden Fälle miteinander vergleiche, irgendwie nicht. Und ja, meiner Meinung nach gehören die nicht in den Polizeidienst, also nicht im Beamtenstatus, nicht im Außendienst. Und ja, und die Polizei an sich sollte mal überdenken, ob man an der Ausbildung irgendetwas ändern sollte, könnte, müsste.
Nun sind wir in der Regel föderal, das heißt, jedes Bundesland hat die eigene Ausbildung. Ich erzähle dir ab und zu was von unseren Praktikanten, die alle super Kompetenzen haben und auch super nett sind, aber da hast du deine eigene Meinung zu. So wie die Ausbildung ablaufen sollte, könnte, gerade in Anbetracht der Eingriffstechniken, der Eingriffsrechte und des Einsatzes vor Ort.
Ja, genau. Wobei man ja hier unterscheiden muss, dass das keine Praktikantinnen waren, sondern die ja schon länger in Lohn und Brot bei der Polizei stehen und nicht gerade erst vor 2, 3 Jahren mit der Ausbildung begonnen haben. Eure Praktikanten, das sind ja welche, die das studieren, die den höheren, gehobenen Polizeidienst anstreben, die dann ihr Praktikum machen. Die haben ja noch null Berufserfahrung. Das kannst du ja mit den beiden Damen nicht vergleichen.
Ja, das stimmt. Das sind keine Praktikanten. Wie gesagt, 33 und 38 oder 39 Jahre alt. Das sind gestandene PolizistInnen im Vollzugsdienst.
So, also mein Standpunkt nochmal ganz klar zu äußern. Es geht nicht darum, dass es Frauen sind, es geht nicht, oder Frauen gewesen sind, oder sind sie ja immer noch, aber dass es Polizistinnen sind. Es geht auch nicht um die Menschlichkeit, das ist total verständlich mit der Todesangst und so weiter und so fort. Es geht einfach darum, dass das keine Art und Weise ist und schon gar nicht in diesem Beruf. Früher sagte man Kameradenschweine zu solchen Leuten und ein Stück weit, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das auch so. Aber alles in allem kann ich für mich den Schluss draus ziehen, dass die Polizei in puncto Ausbildung, auch was psychologische Verhaltensweisen und Strategien und so weiter betrifft, dass die Polizei da wirklich ganz, ganz viel dran zu arbeiten hat, in meinen Augen. Wir haben ja noch einen Fall, auf den wir eingehen wollen, bei nächster Gelegenheit. Da zeichnet sich das auch wieder aus, in meinen Augen, oder zeichnet sich ab, ganz deutlich. Also, mein Fazit ist, schlechte Ausbildung und die ist schuld daran. Und Menschlichkeit hin oder her, auch das macht man nicht als Mensch. Wenn ich sowas mitbekomme, dann laufe ich nicht einfach weg. Also ich nicht, dann bin ich halt ein Alien.
Ja, das glaube ich dir hundertprozentig, dass möglicherweise du das nicht machen würdest. Ich kann mir aber vorstellen, das könnte jedem so passieren. Vielleicht. So, und das ist denn so die Meinung, ich sag mal so aus der Mitte der Bevölkerung. Du gehörst ja zur Mitte. Ich glaube, ich gehöre auch zur Mitte. Vielleicht habe ich ein anderes Gefühl für Ausbildung bei der Polizei. Und
was meinst du überhaupt genau mit Mitte?
Ja, ich glaube, dass wir mitten in der Bevölkerung sind, dass wir so eine Meinung haben, auch wenn wir politisch sicherlich, wie man ja merkt, nicht nach rechts tendieren, sondern eher woanders hin. Aber wir gehören schon zur Mitte und wir sind konservativ in der Erziehung, in unseren Werten, die wir haben.
Naja, also weiß ich nicht. Natürlich habe ich auch gewisse konservative Werte, aber ich zähle mich nicht zur Mitte, mit meiner Meinung sowieso schon mal gleich gar nicht. Oder aber viele Leute trauen sich das nicht, so zu äußern. Wenn ich natürlich mal was sage, was andere Menschen auch zu hören bekommen, das mag aber an meinem Umfeld liegen, die sagen dann, naja, Jenny, hast recht. Ne? Das sehe ich ganz genauso, könnte es aber nicht so auf den Punkt bringen. Oder was, aber ich glaube nicht, dass ich so tendenziell zur Meinungsmitte des Volkes gehöre.
Okay. Ich kann das nicht beurteilen und ich kann das nicht sagen. Ich weiß halt, wie wir hier ambivalent diskutieren am Küchentisch allgemein. Ich kann, glaube ich, nur für mich schätzen, möglicherweise hätte ich nicht so reagiert. Ich bin aber auch ein alter Knochen und vielleicht auch einer von der aussterbenden Gattung. Ich habe ja noch nicht mehr so viele Dienstjahre.
So ein Dinosaurier.
Ja, ein Dino halt. So, ich habe mich gerauft mit meinen Brüdern, ich habe mich gerauft in der Schule, ich habe mich auf dem Sportplatz als Teamsportler beim Fußball gerauft. Das ist eine andere Situation. Und wenn ich jetzt meine Praktikantinnen frage, Praktikanten, wie sieht's denn aus? Wollt ihr euch mal, wie ist es allgemein? Wie wollt ihr euch gegen Menschen, anderthalb Menschen, wie ich einer bin, durchsetzen? Dann ist es natürlich schwierig. Aber dafür haben wir die Ausrüstung und die Ausbildung, die hoffentlich dann auch in Nach-Corona-Zeiten vom E-Learning weg auch mal zum Anpacken geht. Also ich sehe das ein bisschen ambivalent. Ich finde natürlich, das geht nicht, dass man Kolleginnen und Kollegen alleine lässt in so einem Fall und da war ein Kollege angeschossen. Man muss aber sagen, dass der angeschossene Kollege gesagt hat, die Kolleginnen hätten nichts ausrichten können. Ja, ist die Frage. Man weiß es nicht, Frau weiß es nicht und letztendlich ist das eine Situation, über die wir auch gerne diskutieren können. Ich sag mal so, Jenny kann mich da nochmal, sie sitzt hier noch, kurz unterbrechen. Ich glaube, sie sieht dann auch halt und stellt sich vor, dass ich der angeschossene Kollege gewesen wäre und die Kolleginnen wären weggefahren. Aber so sind wir halt in so einer Metaebene, dass wir halt entscheiden können, wie wir gehandelt hätten. Aber es ist schwierig. Also das sind Krisensituationen. Ich habe Angst um mein Leben. Wie reagiere ich da? Ich glaube, das kann keiner sagen. Allerdings, möglicherweise haben die Trainings, die wir damals hatten, aber auch das Leben und das Raufen, was wir gemacht haben, die Sportarten, die wir gemacht haben und wie wir uns verhalten haben, dazu beigetragen, dass wir halt möglicherweise im Gro anders reagiert hätten.
Die Frage ist doch aber jetzt, warum sagt der angeschossene Kollege, die Kolleginnen hätten sowieso nichts ausrichten können? Was ist seine Motivation, dieses zu sagen, weil sie Frauen sind? Da kommen wir wieder zu dem frauenfeindlichen Aspekt. Frauen haben in dem Beruf nichts zu suchen. Anders wiederum, ich weiß ja, wie du hier losfährst zum Dienst. Die haben ja alle eine Knarre am Start. Da kannst du doch mal hier irgend so einem, der durch die Gegend ballert, kannst du doch mal ins Bein schießen oder ins Knie, oder nicht?
Ja, also ja, das ist so die Vorstellung, die auch Frau Künast hatte. Das streichen wir mal. Ich, in der Stresssituation, ich weiß nicht, ob die meisten Kolleginnen und Kollegen da einfach mal in so ein Bein geschossen hätten. Das ist eine dynamische Situation, eine Stresssituation. Ich glaube, da reagiert man ganz anders.
Gut, die sind ja nicht mal ausgestiegen. Wie willst du dann da auch jemandem ins Bein schießen?
Ganz schwer.
Ja.
Also, aber das ist so langläufig die Vorstellung, so der Polizist kommt, dann guckt er einmal, schießt ins Bein. Und das Gegenüber, der Gegenüber, die Gegenüber stirbt nicht. Da, so einfach ist das nicht. Also wenn jemand auf mich schießt, dann Todesangst ist halt, ich sag nachher noch was darüber, ist halt völlig normal. Und in solchen Situationen, wenn man es noch nie erlebt hat, auch, glaube ich, schwer zu kontrollieren. Und wenn man es nicht trainiert hat, insbesondere nicht.
Darum geht es mir ja, um diese Trainings, um die Ausbildung. Ich wiederhole mich jetzt zum x-ten Mal. Und natürlich formuliere ich das hier ein bisschen extra plump und extra provokativ. Einfach Scheut. Wozu sind denn die dann da? Ja, die Polizei.
Ja, auch hier sehen wir wieder, dass wir solche Sachverhalte, Sachverhalt ist einfach gesagt, ein Kollege war in Lebensgefahr oder zwei Kollegen, verschieden einordnen kann und auch verschieden diskutieren kann. Ich würde mich freuen, wenn wir da diverse Meinungen sammeln könnten. Also ich bin 57, ein alter weißer Mann. Ich habe da sicherlich meine festen Vorstellungen, vor denen ich mich aber auch so ein bisschen lösen muss oder auch einfach daran festhalten darf. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Wir haben eine Werteverschiebung, kein Werteverfall, wie man früher immer gesagt hat, eine Werteverschiebung und möglicherweise werden unsere Nachkommen ja etwas sanfter angefasst als wir damals, etwas mehr kontrolliert, etwas mehr zur Schule gefahren, zum Ausbildungsplatz und möglicherweise raufen sich Kinder auch immer weniger, ohne dass die Eltern intervenieren können, hört mal auf euch zu kloppen und so. Ich finde, alles gehört dazu, auch so ein bisschen sich körperlich auszuprobieren, solange es in gewissen Grenzen bleibt oder in Grenzen. Also wenn ich mir überlege, mein Bruder und ich, beziehungsweise meine Brüder und ich, wir haben uns gekloppt, das sollte wehtun, dann haben wir uns gefreut, wenn es wehtat, aber ohne, dass wir uns verletzen wollten. Und wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege kommt, die haben noch nie erlebt, was mal wehtut oder wie es ist, wenn es wehtut, und dann erst entsprechend im Einzeldienst lernen, also im Polizeieinzeldienst, wie es dann so ist, und dann reagieren können. So, das war ich früher schon gewohnt. Nicht, dass es besser ist, das will ich gar nicht sagen, aber anders halt.
Ja, vielen Dank nochmal für Jennys Meinung. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was noch in den Kuchen bröseln und den einen oder anderen Beitrag liefern.
mir ist aufgefallen, dass ich noch so ein bisschen rumeier. Ja, auf der einen Seite möchte ich natürlich heil nach Hause kommen. Und da ist so ein Verhalten, wie die beiden Kolleginnen gezeigt haben, kontraproduktiv. Auf der anderen Seite möchte ich auch verstehen und vielleicht helfen, warum sowas passieren kann und welche Möglichkeiten der Intervention gegen so einen Ausfall es gibt. Also so deutlich möchte ich dann doch sein, das war einfach ein Ausfall der Kolleginnen zu dem Zeitpunkt, also ein Ausfall als Polizistinnen, die, so haben sie ja gesagt, einfach Angst hatten. Und dazu möchte ich jetzt noch etwas vortragen, also über Angst vortragen, um zu verdeutlichen, wie so eine Situation halt entstehen kann. Also wir sind beim Thema Angst und da stellt sich die Frage, welche Funktion die Angst eigentlich hat. Und da habe ich mich also sehr reingelesen und mit Freude auch und habe gemerkt, na, irgendwann musst du mal auch einen Cut machen, aber es ist super interessant. Also evolutionsgeschichtlich hat die Angst eine wichtige Funktion als ein die Sinne schärfender und Körperkraft aktivierender Schutz- und Überlebensmechanismus, der in tatsächlichen oder auch nur in vermeintlichen Gefahrensituationen ein angemessenes Verhalten, in Klammern Fight or Flight, einleitet. Das kann man übersetzen oder ist zu übersetzen mit Kampf oder Flucht. Ich hatte ja schon geschildert, das mag auch jetzt mittlerweile dem Alter geschuldet sein, so schnell flüchten kann ich nicht mehr, aber noch ein bisschen kämpfen, also mich verteidigen, ohne dass ich das mag. Also das ist nicht so, dass ich kämpfen möchte, bin eher so der Verhandler und Diskussionstyp. Die Aufgabe kann die Angst allerdings nur erfüllen, wenn weder zu viel noch zu wenig Angst das Handeln blockiert, noch zu wenig Angst reale Gefahren und Risiken ausblendet. Dazu haben sich diverse Wissenschaftler hingesetzt und in Studien einige Gesetzmäßigkeiten festgestellt und postuliert, also festgehalten. Der Energieaufwand für die Flucht ist gering und verbraucht nur wenige hundert Kalorien. Also ist Flucht erstmal körperökonomisch sinnvoll. Allerdings können dabei übersehene Bedrohungen folgenschwere Auswirkungen nach sich ziehen. Und so ist unsere Alarmanlage Angst von Natur her sehr empfindlich eingestellt, was bisweilen auch einige Fehlalarme verursacht. Sprich, sinnvollerweise haben wir das eine oder andere Mal mehr Angst als nötig wäre. Die Angst verursacht diverse körperliche Reaktionen. Die körperlichen Symptome der Angst sind normale, also nicht krankhafte, körperliche Reaktionen, die bei einer realen oder fantasierten Gefahr die körperliche oder seelische Unversehrtheit im Extremfall, also das Überlegen, sichern sollen. Sie sollen uns auf eine Kampf- oder Fluchtsituation, wie ich bereits erwähnte, vorbereiten. Die Reaktionen können sein erhöhte Aufmerksamkeit, die Pupillen weiten sich, Seh- und Hörnerven werden empfindlicher. Ein größeren Teil der weißen Haut des Augapfels wird sichtbar, erhöhte Muskelspannung, erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit, erhöhte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck, flachere und schnellere Atmung, Energiebereitschaft in Muskeln, körperliche Reaktionen wie zum Beispiel Schwitzen, Zittern und Schwindelgefühl, Hitze- oder Kälteschauer, Blasen-, Darm- und Magentätigkeit sind gehemmt oder eingestellt, Übelkeit und Atemnot treten in manchen Fällen ebenfalls auf, Absonderung von Molekülen im Schweiß, die andere Menschen Angst riechen lassen und bei diesen unterbewusst Alarmbereitschaft auslösen. Also eine Angst bzw. Alarmbereitschaft kann sich auch übertragen. Neben diesen höchst individuellen Reaktionen hat das Zeigen von Angst etwa durch den charakteristischen Gesichtsausdruck oder durch Sprache gegenüber anderen den sozialen Sinn, um Schutz zu bitten. Da könnt ihr mal im Internet schauen, ich habe das auch gemacht, oder wenn ihr Bücher habt, euch einfach mal Angstgesichter anzuschauen. Gute Schauspieler können das nachmachen, aber echte Angstgesichter, glaube ich, haben schon eine beeindruckende Qualität. Es werden dann auch durch das Gehirn bestimmte Botenstoffe, Hormone und Transmitter ausgeschüttet, ebenso aber auch durch die Nebennierenrinde PP. Darauf gehe ich aber dann nicht im Einzelnen ein, das würde, glaube ich, zu weit führen. Das Ausmaß der Reaktion ist allerdings dabei von Mensch zu Mensch verschieden. Frühere Erfahrungen können oder werden diese Reaktionen dann auch verändern. Jeder Mensch bringt eine für ihn typische Angstdisposition von Geburt an mit, die sich aber schon ab dem Kleinkindalter und noch lebenslang durch entsprechende Lernprozesse erheblich verändern lässt. Jede Art von Angst kann gelernt, aber auch verlernt werden. Und hier ist, das hat Jenny ja auch erwähnt, die Möglichkeit gegeben durch Ausbildung bei der Polizei,
aber natürlich auch in der Entwicklung des Kindes im Elternhaus durchaus dafür gesorgt werden, dass Angst in gewisse Bahnen geleitet werden kann. Über Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit überlasse ich es gern euch, eure Meinung zu bilden und mir auch mitzuteilen. Gefahrensignale im Gedächtnis vorzuhalten, also zum Beispiel durch Training, hat offensichtlich Selektionsvorteile. Angst ist die gelernte Verbindung von spezifischen Hinweisreizen in Ereignissen und deren schädlichen Konsequenzen. Ängste können auf verschiedene Weise gelernt werden, etwa durch eigene Erfahrung, das nennt sich Konditionierung, durch Beobachtung fremden Verhaltens, das bedeutet Lernen am Modell, oder durch Instruktion, zum Beispiel durch Warnhinweise. Insoweit haben die Kolleginnen nur menschlich und die Selektion betreffend erstmal sinnvoll gehandelt. Das Fluchtmuster wurde abgerufen und umgesetzt. Dass dort in dem Moment das Leben der Kollegen außer Acht gelassen wurde, ist evolutionspsychologisch erstmal durchaus verständlich. Auf der anderen Seite war so natürlich das Überleben der eigenen Spezies oder des direkten Umfeldes eher in Gefahr. Sprich, ich drück's mal platt aus, die eigene Haut zu retten, hat natürlich bedeutet, dass vielleicht andere Personen, und ich nehme das mal als Familie, direktes Umfeld bzw. Bevölkerung, dann das Risiko eingeht, Personen aus der eigenen Art auch zu verlieren. Es wurden auf der Seite alltagsforschung.de 10 psychologische Fakten über Angst zusammengetragen, die ich hier etwas verkürzt vortragen möchte. Erstens, schon Babys erkennen Angst. Bereits im Alter von 3 Monaten sind Babys dazu in der Lage, in Gesichtern Angst zu erkennen. Für eine Studie wurden im Jahr 2008 Kleinmenschen auf einem Monitor ein Gesicht gezeigt, das auf einen Gegenstand blickte, mal mit ängstlicher, mal mit neutraler Miene. Im Anschluss sahen die Babys den Gegenstand ohne das Gesicht. Während des Experiments wurde mit Hilfe von Elektroden die Hirnströme der Kinder gemessen, beziehungsweise der Kleinkinder gemessen. Und siehe da, beim Anblick des ängstlichen Gesichts reagierte das Gehirn des Babys am stärksten. Der Grund dafür ist offenbar oder möglicherweise evolutionärer Natur. Angst war bereits von Beginn der Menschheit an ein wichtiger Faktor, um sich vor Gefahren zu schützen und somit zu überleben. Punkt 2, den kürze ich auch sehr ein, Angst hat einen festen Platz im Gehirn und sitzt in der Amygdala, dem sogenannten Mandelkern. Als Quintessenz kann man hieraus sagen, besonders ängstlich reagierten Probanden, bei denen die Amygdala, der Mandelkern, besonders aktiv war. Punkt 3, das Auge verrät Angst. Zitternde Hände, schlotternde Knie, bei jedem zeigt sich Angst unterschiedlich. Glaubt man Paul Whelan von der Universität von Wisconsin in Madison, ist eine Reaktion jedoch gemein. Das Weiß in den Augen reicht aus, um im Gehirn Angstalarm auszulösen. Für seine Studie im Jahre 2004 zeigt er den Teilnehmern Gesichter mit neutraler Miene, doch zwischendurch blendet er ängstliche und glückliche Gesichtsausdrücke ein. Die Reaktion der Probanden hing von der Größe des weißen Bereichs im Auge ab. Je größer dieser war, desto heftiger die Reaktion. Viertens, Angst verändert die Sinne. Joshua Suskind von der University of Toronto ließ 20 Freiwillige in einer Studie im Jahre 2008 verschiedene Gesichtsausdrücke nachahmen, darunter auch ängstliche Mienen. Das Ergebnis, das Gesichtsfeld wurde größer, das Herz schlug schneller, die Nasenlöcher erweiterten sich, die Pupillen vergrößerten sich. Bei Angst ist es offenbar hilfreich, so viele Informationen wie möglich über eine bedrohliche Situation zu erfassen. Und dabei hilft eine bessere Wahrnehmung. Also bedeutet, ich kann mehr sehen, weil das Gesichtsfeld größer wurde, meine Pupillen erweitert sind, so viel mehr Licht aufnehmen können, die Nasenlöcher größer wurden, damit ich besser riechen kann. So sollen also möglichst viele Sinneseindrücke in kürzester Zeit wahrgenommen werden. Punkt 5 lasse ich mal ohne Erklärung. Angst wird schneller erkannt als Freude. Nur ganz kurz, ängstliche Mienen wurden schneller erkannt als fröhliche Mienen, sprich Gesichtsausdrücke. Der 6. Punkt, Angst aktiviert den Fluchtreflex. Zu diesem Ergebnis kam Beatrice de Gelder von der Harvard University in Charleston im Jahre 2004. In ihrer Studie reagierten nicht nur der Mandelkern der Teilnehmer besonders stark, also die Amygdala, sondern auch der sogenannte motorische Kortex, der unsere Bewegungsabläufe koordiniert. Auch diese Reaktion ist vermutlich evolutionär bedingt. Sie hilft uns dabei, bei Gefahr schneller zu reagieren und flüchten zu können. So ist dann auch Punkt 7 nicht verwunderlich. Körperhaltung signalisiert Angst. Es ist nicht verwunderlich, dass wir bei Angst verkrampfen. Dementsprechend schnell erkennen wir schon an der Körperhaltung, ob jemand Angst hat. Laut einer Untersuchung von Rachel Bannerman von der University of Aberdeen geschieht dies bereits innerhalb von 20 Millisekunden. Punkt 8. Schweiß überträgt Angst. Das kürze ich jetzt auch sehr. Wissenschaftler nahmen Schweißproben aus Armhöhlen und zwar in stressigen Situationen, zum Beispiel beim Fallschirmspringen. Dann wurden Freiwillige im Labor an einen Hirnscanner angeschlossen und man ließ sie an den Schweißproben schnuppern. Das Ergebnis war, beim Riechen des Angstschweißes reagierte das Gehirn stärker als bei den Kontrollproben, die von Menschen genommen wurden, die keine stressigen oder angstvollen Erlebnisse hatten. Da kommt Punkt 9, Angstschweiß löst Empathie aus. Hierzu wurde eine Studie bzw. ein Versuch an der Uni Killingware 2009 durchgeführt, allerdings nur mit 28 Probanden. Und hier wurde dann festgestellt, dass nicht nur das Angstzentrum im Gehirn, sondern auch die sogenannte Inselrinde reagierte. Diese ist dafür zuständig, Emotionen von anderen zu lesen, kurzum, man sagt auch Empathie zu zeigen. Also ähnlicher Versuch wie bei 8, aber etwas weitergehend Empathie zu zeigen. Kommen wir zu Punkt 10, den ich sehr wichtig und interessant für den Sachverhalt finde. Positive Gefühle kompensieren Todesangst. Es gibt angenehmere Gedanken als die Gewissheit der eigenen Sterblichkeit. Doch es soll einen Schutzmechanismus im Gehirn dafür geben, uns von dieser lebenden Angst zu schützen, wie die beiden US-Psychologen Nathan DeWall und Roy Baumeister in einer Untersuchung im Jahr 2007 zeigen konnten bzw. aufzeigten. Die Probandengruppe wurde geteilt. Die eine Hälfte der Probanden sollte sich mit dem eigenen Tod beschäftigen, die andere an einen Zahnarztbesuch denken. Danach mussten die Teilnehmer verschiedene Sprachtests absolvieren. Der Sinn der Sache, diese Tests sollten unbewusste Assoziationen verraten. DeWall und Baumeister ließen die Probanden beispielsweise Wortfragmente vervollständigen, aus denen sich ein emotionales oder ein neutrales Wort formen ließ. Das Ergebnis war immer dasselbe. Wer sich mit dem Tod auseinandergesetzt hatte, neigte im Anschluss zu positiven Assoziationen. Offenbar sorgte eine Art psychologisches Immunsystem im Angesicht der Todesgedanken dafür, positive Informationen schneller zugänglich zu machen. Mit anderen Worten, die Teilnehmer konzentrierten sich stärker auf die angenehmen Seiten des Lebens. Ja, super interessant. Ich habe dann aber nicht mich weiter eingelesen. Also ich weiß nicht, wie viele Probanden das waren. Und man kann sich ja auch über Psychologie streiten. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Die wird ja zusehends verwissenschaftlicht. Und ob das Ergebnis bzw. das Resümee, was gezogen wurde zu Punkt 10, exakt zutrifft, das überlasse ich mal euch, mal zu überlegen, ob es Sinn ergibt oder nicht. Ja, das war mal so ein sehr, ich sag mal, unwissenschaftlicher Blick auf die Angst, die die Kolleginnen empfunden haben könnten und die dazu geführt haben, dass sie so reagiert haben, wie sie halt reagiert haben. Gebt mir gerne Rückmeldung, also darüber, wie ihr empfindet über das Handeln der Kollegen, aber auch, wie ihr findet, dass Jenny und ich das in diesem Podcast verarbeitet haben. Ich hatte ja erzählt, so die Menschentypen sind dann natürlich auch ein bisschen anders, auch geprägt durch verschiedene gute Kompetenzen, die wir früher hatten und die die Kolleginnen und Kollegen heute automatisch haben, zum Beispiel der Umgang mit den sozialen Medien und der Kommunikation. Ich kann sagen, dass ich eigentlich eher der offensive Typ bin, also Flucht war noch nie so meins. Ich bin eher reingegangen, wie man so schön sagt, auch in eine Gefahr. Das ist nicht immer sinnvoll, muss ich auch mal sagen. Bisher hatte ich da immer Glück. Allerdings hatte ich auch durch meine Ausbildung die Fähigkeiten erworben oder die Chance gehabt, die Fähigkeiten zu erwerben, die mir in Gefahrensituationen, gerade in Situationen, wo Übergriffe stattfinden sollten, auf mich, auf meine Kollegen, Kolleginnen oder ich Übergriffe auf andere verhindern musste, muss ich zugeben, dass wir in der Ausbildung da gute Muster gelernt haben. Unter anderem nicht, weil wir so tolle Helden sind, mussten wir in der Ausbildung Jiu-Jitsu, ich drück's mal platt aus, mit einer Mischung aus Karate und Judo, derart lernen, dass wir eine Gurtprüfung machen mussten, die halt Inhalt der Ausbildung war. Deshalb waren wir natürlich noch lange keine Helden, aber mir hat's geholfen und tatsächlich kann ich noch Bewegungsmuster abrufen, die mir in der Ausbildung und auch danach, jeder hatte ja die Chance, auch noch
in der Freizeit Jiu-Jitsu zu machen oder zu boxen, als feste Bewegungsabläufe abrufbar waren. Also das hat er sich eingeschleift. Und tatsächlich auch jetzt noch, ich habe meine Ausbildung ja 1986 angefangen. Und auch jetzt noch kann ich tatsächlich Bewegungsabläufe abrufen, die mir helfen, in gefährlichen Situationen, in Anführungsstrichen gefährlichen Situationen, souverän reagieren zu können. Ja, das war es auch mit dieser Folge. Also eher aus meinem Erleben, beziehungsweise aus nächster Nähe und aktuell und mit einer gehörigen Portion Selbstkundgabe von Jenny und mir. Meldet bitte gern zurück. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch wenn die Diskussionen so weiterlaufen, wie sie jetzt funktionieren, insbesondere nach meinem Erleben als Angeklagter vor Gericht unter info@mord-s-sache.de oder auf Instagram Mordsache oder auf Twitter unter Mordsache. Auf Facebook bin ich auch unter Mord-s-sache vertreten. Der nächste Fall ist wieder ein aktueller, sogar mit Erleben von Kollegen, die auch bei einer Sache eingesetzt waren, die ich in der nächsten Folge verarbeiten möchte. Ich verbleibe so lange. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Funker.